Ja, ich grüße Sie noch einmal nach diesem Rilke-Erlebnis von heute. Ein weißer Elefant. Direkt neben mir sitzt die angekündigte Claudia Hinsen, stellvertretende Leiterin der Volkshochschule, insbesondere in der Kunstsparte sehr aktiv. Eine Zeit lang haben wir auch Theater und Philosophie eine Reihe betrieben. Wir kennen uns also schon eine Weile und tauschen uns über die Kunst aus. Neben ihr Janine Lang, Nachwuchskünstlerin hier aus Aalen. Der eine oder die andere hat vielleicht im Kino am Kocher schon einen Film von ihr gesehen. Hauptsächlich arbeitet sie als Filmregisseurin, aber auch als Autorin und Schauspielerin. Und Hermann Schludi, Gemeinderat hier in Aalen, schon lange Jahre und sehr aktives Mitglied im Städtepartnerschaftsverein. Ganz herzlich willkommen, alle drei auf dem Podium. Danke. Wie schön, dass ihr dabei seid. Und ich schließe auch gleich meine erste Frage an. Gibt es ein Werk von Rilke oder einen Text von Rilke, vielleicht auch nur eine Passage, die euch besonders gefällt oder euch besonders beschäftigt hat, vielleicht schon länger beschäftigt hat, auch lange vor dieser Inszenierung, oder die euch jetzt gerade besonders gefallen hat? Oder gibt es etwas an Rilke, was euch besonders beschäftigt? Und wenn es eine bestimmte Textstelle ist, wenn ja, dann welche? Und warum? Das würde mich interessieren.
Also mich hat immer schon fasziniert und ich freue mich auch, dass diese Textstelle jetzt sowohl auf Schloss Vaxenfeld wie auch hier im Schloss in Wasseralfingen eine Schlüsselrolle spielt, nämlich in der ersten Duineser Elegie. Denn das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang. Diesen Spruch kenne ich aus meiner Jugend und habe den auch mal verwendet für ein Bild, das ich gemalt habe, wo es um Schönheit geht. Und ich glaube, dieser Spruch ist auch ein Schlüssel zu Rilke, weil er offenlegt, dass Rilke keine Scham hat, Gegensätze zu benennen, und zwar sehr deutlich. Also er setzt Worte in Leben um und Leben in Worte und nimmt da keinen Unterschied jetzt auf irgendwelche Harmonien oder vorgestanzte Begrifflichkeiten, sondern setzt wirklich die Dinge so gegeneinander, wie wir sie auch erleben im Alltag.
Ja, da kann ich mich eigentlich gleich anschließen, weil für mich ist es auch die erste Elegie, wie bei dir auch, die mich irgendwie besonders berührt oder zu der ich auch einen besonderen Zugang zu Rilke habe. Ich finde, da kommen für mich ganz viele Gefühle, mit denen ich irgendwie auch relaten kann. Ich finde, da spricht auch eine ganz große Einsamkeit raus und irgendwie schon auch der Wunsch, sich zu verbinden, aber dieses, dass trotzdem der Mensch in seiner Grundeinsamkeit alleine ist. Und ich finde, Allgemeinschaft erst extrem gut, ganz viele existenzielle Dinge zu benennen, die oft auch eigentlich viel zu groß sind, als dass man sie so kognitiv ergreifen kann. Und er schafft es aber, in ein Gefühl zu packen mit seinen Texten, sodass man es versteht auf dieser Gefühlsebene. Und das finde ich ist in der ersten Elegie für mich ganz besonders, also dass ich das ganz besonders so spüre und mich da auch mit meinen Gefühlen abgeholt und darin auch wieder in der Einsamkeit verstanden fühle.
Bei mir ist es der Text mein Leben in wachsenden Ringen, weil es für mich dieses ist, dass Rilke für mich als Person und auch natürlich in der Zeit, in der er gelebt hat, dass es alles fluide ist und dass es irgendwie kein Ergebnis, kein Ziel gibt, sondern dass wir immer in diesem Prozess sind und dass er sein Anliegen war, einfach mehr Fragen zu stellen als Antworten zu haben. Und das ist das, wo ich diesen Switch zu heute auch wieder machen kann, in dieser Zeit der Ungewissheit zu leben und dass es viel wichtiger ist, Fragen zu stellen, weil wir gar keine Antworten haben. Und wenn wir in diesen wachsenden Ringen, in diesen Prozessen sind, dann bleiben wir im Prozess und schauen, was es gibt, ohne dass wir wissen, wohin es gehen wird. Und das ist ja auch, wenn er dann sagt, ich weiß es jetzt nicht mehr genau auswendig, bin ich ein Falke, ein Turm? Oder ein großer Gesang, genau. Das ist ja dann auch nochmal dieses Spiel mit den Identitäten. Welche Identität haben wir eigentlich? Und die wechselt ja auch in unserem Leben. Und das kam ja auch jetzt hier, sind wir Männlein, sind wir Weiblein, sind wir alt, sind wir jung? Also dieses Spiel mit diesem, wer bin ich eigentlich? Und das ist ja auch diese Fragen zu stellen, immer wieder. Und dann in die Essenz zu kommen. Und das ist aber auch was ich glaube, nicht mit dem Verstand zu fassen ist, also nicht kognitiv, sondern indem ich mir eben auch die Fragen nach Sinn und nach Gefühl und nach Tiefe frage und nicht nur, ich kann es nicht nur mit dem Verstand verstehen.
Ja. Ja, ein bisschen schließt es eigentlich gleich an meine nächste Frage, die ich stellen will, was du gerade gesagt hast. Ich möchte danach fragen, warum eurer Meinung nach Rilke jetzt gerade wieder so gern gelesen wird. Also im Stück habe ich es ja scherzhaft erwähnt, dass Lady Gaga sich sogar einen Spruch hat eintitulieren lassen. Das stimmt sogar.
Spannend.
aber sie ist nicht die Einzige. Also auch Jimin von BTS, dieser südkoreanischen Boygroup, die ja wirklich Millionen von Fans um sich herum versammelt, hat genau zu Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen einen Song geschrieben. Und sie sind nicht die Einzigen, die wieder jetzt gerade Rilke viel rezipieren. Und ich ahne irgendwie, dass es nicht nur damit zusammenhängt, dass es eben jetzt ein Rilke-Jahr ist, weil er nun mal gerade 100 Jahre tot ist und vor 151 Jahren geboren wurde. Deswegen hat ja auch das Literaturarchiv in Marbach im Moment das Rilke-Jahr und macht viele Veranstaltungen dazu. Ich glaube aber nicht nur, dass es dieser zeitliche Abstand ist, sondern vielleicht auch ein inhaltlicher Grund, warum Rilke gerade jetzt so gerne wieder gelesen wird. Also ein bisschen habt ihr schon beschrieben gerade, du vor allem, Claudia. Aber was könnte es insgesamt noch sein, was ihn heute wieder so dringlich macht? Also so, oder so aktuell vielleicht für uns auch für junge Menschen.
Ja, also ich könnte mir da schon gut vorstellen, weil wir doch in einer Zeit leben, die irgendwie auch sehr überfordernd ist. Du hast es ja auch schon zum Eingang gesagt, irgendwie alles dreht sich total schnell, auch mit Social Media. Und wir leben auch in einer Zeit, in der total viele Krisen sind. Und ich glaube, dass sich auch viele junge Menschen extrem überfordert fühlen und dass es eben extrem schwer ist, diese Dinge so zu benennen, dass man total viele Fragen hat und irgendwie aber wenig Antworten und dass eben das, was ich vorhin auch schon meinte, dass Rilke das schafft, irgendwie viel in einem, das Gefühl gut einzufangen. Und ich glaube, dass genau da das liegt, dass sich die Menschen dann oder auch junge Menschen verstanden fühlen oder zumindest dann, da ist irgendwie, wie es schafft jemand, wenn die Person nicht in der Zeit jetzt lebt, das Gefühl, das ich jetzt habe, irgendwie so passend einzufangen, wie ich es vielleicht gar nicht könnte mit meinen Worten. Ja.
Also mir fällt ein zweiter Satz ein, der sich bei mir von ihm sehr eingeprägt hat. Ich kriege es jetzt nicht wörtlich genau zusammen, aber er bezeichnet unsere Leben als ins Bodenlose gehängt. Also unsere Leben sind sozusagen ins Bodenlose gehängt. Und ich glaube, wenn wir von dem Spruch ausgehen und unsere Realität anschauen, glaube ich, liefert das schon den Schlüssel, dass wir eigentlich keine Werte mehr insgesamt haben. Werte sind relativiert, beliebig. Es gibt Bekenntnisse für die Werte, aber die Zeit, wenn ich jetzt vor Nietzsche anschaue, Nietzsche gehört ja zu den Existenzialisten, gehört zu der Generation von, ich sage jetzt mal auch, ich halte ihn auch für einen Philosophen, der begriffen hat, dass die festen, uns determinierenden Wertesysteme nach dem Ersten Weltkrieg zertrümmert waren und auch dann Er hat ja den Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt, aber diese Wertezertrümmerung und diese Beliebigkeit der Werte setzt sich ja fort bis heute. Und ich glaube, wenn ich jetzt in die allerjüngste Gegenwart schaue, ich muss nur nach Amerika schauen, und wissen Sie alle selber, und deswegen glaube ich, dass dieses im Bodenlosen Hängende eigentlich nur eine Antwort zulässt, zu versuchen, den Gefühlen zu folgen, die Gefühle zu beschreiben und in den Gefühlen sein Leben zu finden. Und das ist ja auch, du hast ja das vorher auch angesprochen, diese Identitätssuche, die sich ja durch sein Werk durchzieht, komplett, und die ja auch, glaube ich, jeden von uns beschäftigt. Die Frage, wer bin ich? Es kam ja draußen, wer bin ich? Ja. Und das ist eine sehr schwierige Antwort, und er bringt es halt auf der Gefühlsebene und wird deswegen, ich weiß nicht, ob man ihn deswegen versteht, aber man kann es nachempfinden. Verstehen und nachempfinden, ich glaube, sind zwei Paar Stiefel. Ob man ihn verstehen kann, weiß ich nicht, aber man kann ihn nachvollziehen.
Verstehen finde ich auch manchmal sehr schwierig bei Rilke. Ich finde es manchmal sehr verwirrend. Also du hast jetzt gesagt, mit diesen Werten und dieser Stabilität, und gleichzeitig steht er für mich auch für eine große Offenheit, ja. Dass er ja immer sagt, also das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Prozess. Ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß es nicht, das ist nur so ein Bauchgefühl, dass vielleicht auch er wieder Bedeutung hat aufgrund von Schönheit, von Grund auf Ästhetik. Also weil seine Worte, seine Wortspiele, seine Wortklänge sind ja auch was Schönes, und im Moment ist so viel Destruktives da. Also ich glaube, dass wir auch eine Sehnsucht nach Ästhetik und Schönheit haben. Das wäre für mich auch ein Aspekt, also ich glaube, da haben wir ein großes Bedürfnis nach.
Und ich finde auch, dass oft bei Rilke, obwohl so eine Schwere da ist, doch noch so ein Hoffnungsschimmer, ja, oder sowas oft gegen Ende, eben bei der ersten Elegie kommt dann auch nochmal, wo ich das auch sehr schwer finde, ein Satz: Wirf aus den Armen die Leere zu den Räumen hinzu, die wir atmen, vielleicht, dass die Vögel die erweiterte Luft fühlen mit innigerem Flug. Also so eigentlich was Schweres, aber dann doch das Positive. Die Vögel können es als Auftrieb nehmen, sowas. Und ich glaube, vielleicht ist das auch das drin, dass doch noch immer, ja, so ein Hoff, oder man hat, es ist trotz der Schwere, ist dann noch was Hoffnungsvolles.
Und schöne Bilder. Ja. Er hat ja auch schöne Metaphern, einfach, ja, schöne Bilder, an denen man sich dann auch so ein bisschen festhalten kann und langhalten, ja, kann. Ja. Und für mich wäre noch dieses, es war ja auch in dem Stück, dieses Sehen, das neue Sehen. Ich nehme die Dinge anders wahr, ich lerne zu sehen. Ich meine, das ist natürlich dann auch in Kombination mit den Künstlern und Künstlerinnen, die er trifft, die ja auch das neue Sehen haben. Denn wenn Cézanne malt, malt er komplett anders, als es vorher gemalt worden ist, nämlich durch neues Sehen. Aber auch das, vielleicht brauchen wir auch neue Erkenntnisse, ein neues Sehen, einen neuen Blick auf das, was uns jetzt gerade passiert. Und da kommen wir auch nicht mit unseren alten Sehgewohnheiten oder Mustern nicht mehr zu Rande.
Also als deprimierend oder depressiv habe ich ihn nie empfunden. Das funktioniert auch nicht, weil er ja kompromisslos auf Kreativität, auf Schöpferkraft gesetzt hat. Er hat ja nie irgendwie aufgegeben, sondern er hat immer sein Werk gelebt. Der hat ja nicht nur sein Werk geschrieben, sondern er hat es gelebt. Er war ja, wenn ich jetzt vom Städtepartnerschaftsverein komme, das war ein Europäer durch und durch, in Prag geboren, war in Russland, in Schweden, in Italien. Der war überall und hat überall die Creme der, ja, Wissenschaftler, Philosophen, Künstler besucht, war mit allen Strömungen vertraut, die seine Zeit geprägt haben. Und ich glaube, dass er von dem her mit dieser Offenheit gar nicht anders konnte, als schöpferisch zu leben und so ein Werk zu schaffen. Und er hat da, also ich habe ihn nie als depressiv empfunden, nicht mal bei Malte. Allerdings muss ich jetzt sagen, ich kann diese Ästhetik mitempfinden, habe allerdings in manchen Werken schon Probleme damit. Das wird mir dann zu manieriert, also ja, so, ja, das, ehrlich, das muss ich sagen. Das kippt manchmal, ja, in eine Ja, aber es ist selten. Selten. Wobei, ich habe ihn jung gelesen und ich habe ihn jetzt wieder gelesen und ich habe mich da entwickelt und sehe jetzt vieles anders, als ich so jung war wie du. Und deswegen, man muss ihn öfters lesen und dann schließt sich auch manchmal ein Manierismus doch zum Sinn. Und vielleicht bin ich da zu ungeduldig.
Ja. Ja. Hey, das switcht immer bei ihm, finde ich. Also das ist ja auch diese fluide Persönlichkeit, sich irgendwie darzustellen, also auch dieser Wunsch, eine bestimmte Figur zu sein, aber die auch nicht immer mit seiner Identität zusammenpasste. Ich würde sagen, ich hab, glaube ich, jetzt 25 Jahre mich gar nicht mit Rilke beschäftigt. Das war vor genau 25 Jahren, wo dieses Rilke-Projekt rausgekommen ist, wo es diese CD-Sammlung gab, wo Iris Berben, Ben Becker und diese Texte gelesen haben. Und da fand ich das einfach nur schön. Ich habe dann auf dem Sofa gesessen und habe mir das einfach immer nur so angehört. Also da ging es einfach wirklich um, wenn das so schön gelesen wird. Und das war einfach so, ja, ich glaube, da fand ich es einfach nur schön und schöne Bilder, genau. Und ich habe dich unterbrochen.
Nee, alles gut. Ich wollte nur noch sagen, das finde ich auch spannend, dass du ja sagst, dass es früher anders wahrgenommen wie jetzt. Das spricht ja aber irgendwie auch für Rilke, dass seine Texte eben unterschiedliche Altersklassen ansprechen und vielleicht auch auf unterschiedliche Art und Weise, weil sie wieder ja doch sehr metaphorisch sind und irgendwie eine Offenheit haben, sodass jeder ja auch da und jede Altersklasse was findet und reininterpretieren kann und ja, so seinen Anschlusspunkt da drin findet.
Aber darf ich noch was anderes sagen? Ich habe mich gefreut, dass du diesen Faschismusvorwurf aufgegriffen hast. Und darf ich dazu was sagen? Weil ich glaube, man tut da Rilke Unrecht, weil das, was er da formuliert hat, war auf einer ganz anderen Ebene gemeint als in der Alltagspolitik verankert, sondern er formuliert ja genau das, was ich vorher gesagt habe. Die zertrümmerten Werte, und was war die Sehnsucht in dieser Zeit? Das war die Sehnsucht nach Normen, auch das Spiel mit Gott. Ja, also diese Gottspielerei ist ja auch in dieser Zeit, dass man sagt, Gott ist tot. Nietzsche war ja damit ist ja nicht gemeint, dass Gott tot ist, sondern dass all diese Werte, die über das Christentum, die Religiosität in Europa Halt gegeben haben, die den Leuten Sicherheit gegeben haben, die Normen gesetzt haben, dass all diese Dinge weg waren. Und wenn er da sagt, er hätte gern jemand, der das steuert und lenkt, also den Diktator, dann meint er einen Diktator, der Werte hat, die menschlich sind und nicht jetzt politisch jetzt entweder auf Italien oder sonst was bezogen. Also ich halte das auf einer höheren Ebene verankert und deswegen fand ich das gut, dass du das aufgegriffen hast, weil ich habe mich mit der Sache dann auch beschäftigt und ich glaube, man tut ihm da Unrecht.
Du redest von Mann tut ihm Unrecht. Wer tut ihm Unrecht? Du meinst der Vorwurf, er sei...
Die Vorwürfe, die ihm gemacht wurden, von zum Beispiel von Schriftstellern seiner Zeit, und ich glaube, das ist zu kurz gegriffen.
Ja, ja, also das war vor allem Brecht, der dezidiert weder Nietzsche noch
aber wenn man Brecht kennt, wenn man Brecht kennt, versteht man das, dass er das machen muss.
Ja. Also ich lese das auch in der Zeit und ich lese es auch aus der Biografie von Brecht, dass es sinnfällig war, dass er diese Vorwürfe gemacht hat, denn er musste vor den Nazis fliehen, er hatte weder Ansehen noch Geld, wusste nicht, ob er jemals wieder würde künstlerisch arbeiten können. Also er hat tatsächlich stark unter dem gelitten, was aus dieser faschistischen Strömung geworden ist. Das hat Rilke alles ja gar nicht mehr erlebt, sondern er hat einfach, und so ist, glaube ich, diese Szene gemeint, eben in einem Moment des Aufkeimens des Faschismus darauf emotional reagiert. Und so würde ich diese Briefe einordnen. Und gleichzeitig war es mir dann eben, um darauf zu antworten, ein Bedürfnis, auch das nicht zu verschweigen, dass eben genau diese Offenheit, die Rilke selber hat, eben auch eine gewisse Gefahr oder ein
eine Verführung mit sich bringt, dass man eventuell da und dort nicht sofort ganz klar sieht. Also es ist kein Schriftsteller, der wie Brecht eine klare sozialpolitische Sicht hatte und eben auch ein solches Theater beschrieben hat und wollte und einen politischen Auftrag gefühlt hat, sondern er hat, wie ihr alle beschrieben habt, aus seinem Inneren geschrieben, über Gefühle und diesen versucht, ein Wort, ein Werk, einen Ausdruck zu verleihen. Das ist einfach eine ganz andere Selbstdefinition. So würde ich das auf jeden Fall lesen. Ja, ein bisschen würde mich noch interessieren, sozusagen, wann die Werte, von denen wir sprechen, vielleicht für euch denn selbstverständlich waren. Also gibt es tatsächlich die Zeit, natürlich gibt es Zeiten, in denen man das Gefühl hat, christliche oder auch humanistische Werte zählen wenig oder werden zertrümmert, aber gibt es da eine Hochzeit, auf die wir uns beziehen wollen oder können? Fühlt sich das so an oder sind das Wellen für euch? Du hast es gerade besprochen, dass der Erste Weltkrieg sozusagen der erste große Schock war, aber war es davor tatsächlich, also waren davor, galten christliche Werte davor wirklich viel mehr?
Also wenn man sich sowohl kunstgeschichtlich wie auch philosophiegeschichtlich beschäftigt, glaube ich schon, dass es diesen Sprung, und zwar im doppelten Sinne, also einen Riss sozusagen, aber auch einen Sprung in eine andere Richtung gibt, mit dem Aufkommen der Betonung des Subjektiven. Also das Subjekt wird viel wichtiger in der Philosophie, in der Kunst, die persönliche Sicht. Im Impressionismus beginnt es ja, man stellt nicht mehr dar, sondern fängt an, auch im Expressionismus dann Gefühle zu zeigen im Bild. Man zeigt, wie man auf die Wirklichkeit reagiert, das heißt, es kommt die subjektive Empfindung, die subjektive Wahrnehmung in die künstlerische Gestaltung und dasselbe passiert natürlich auch in der Literatur. Das geht überall durch und ich glaube schon, dass da jetzt eine Umwertung der Werte, Nietzsche hat es ja wunderbar formuliert, eine komplette Umwertung der Werte stattgefunden hat und dass das bis heute gilt oder wirksam ist, da kann man nicht mehr zurück. Es geht nicht mehr zurück. Es gibt natürlich die Werte, aber die gibt es halt parallel und es ist halt immer dieser offene Austausch, je nachdem, wohin ich mich bewege und wo ich weggehe. Also,
jetzt verstehe ich, was du meinst. Du meinst in die Zeit vor der Moderne.
Ja,
dass die Moderne im Prinzip diese Veränderung gebracht hat.
Dann praktisch die Werte mit, dass es eher vom davor als Gemeinschaft wir mehr, als Kollektiv war und dann mehr zum Subjektiven, zum Ich? Oder
ja, wie meinst du? In der Tat, ja, in der okay. Tat, in der Tat.
Aber ist es nicht auch wieder für die Gemeinschaft voll die Chance, wenn es mehr in das Subjektive, auch in der Kunst reingeht, weil dadurch teilt man sich ja auch selbst wieder.
Ich habe das nicht wertend formuliert, sondern ich wollte einfach zeigen, dass es einen Sprung gab.
Ja.
Ja, wie wir damit umgehen, das ist ja das Spiel, in dem wir uns bewegen.
Ja.
Aber ich muss da nochmal nachfragen, ich habe es, glaube ich, nicht ganz verstanden. Weil du da jetzt nochmal nachgefragt hättest, auch der Wert vom Subjektiven. Vorher gab es ein kollektives und dann gab es ein subjektive Gesellschaft oder Wertewandel. Dann würde ich dafür plädieren, dass wir ganz schnell wieder in einen Wir-Wertewandel kommen. Also dass das Subjektive uns auch nicht weitergebracht hat, sondern dass wir wieder im Kollektiven denken müssen, dass wir da wieder einen Wandel hinbekommen. Wir müssen, glaube ich, wieder zu einer Wir-Kultur kommen.
Da musst du mich nicht überzeugen.
Nein, also ja, wollte ich auch nicht, aber so, also deswegen eigentlich, was du gesagt hast, ich glaube, dass es eher in Wellen geht. Das war ja deine Frage. Also ich glaube, es gab nicht irgendwann mal das Humanistische und dann war es weg, sondern wir, je nachdem, was wir erleben, ob wir Krieg erleben, ob wir, wie auch immer, Krise, Wirtschaftskrise oder wie auch immer, wird es immer in Wellen sein und dann sind wir in einer kollektiven Gesellschaft und dann sind wir wieder in einer Individualgesellschaft.
Und ich glaube aber in Wellen und vielleicht auch, wie heute so vieles ist, in Bubbles.
Genau,
auch genau.
Da in Ringen.
Ja,
in den wachsenden Ringen.
Ja. Ja.
Wo immer sie uns auch hinführen.
Ja. Ja.
Dann komme ich zu meiner letzten Frage. Ihr habt es selber auch beschrieben und wir haben, glaube ich, auch Rilke ein bisschen so inszeniert, dass er auch als Mensch eben den eigenen Gefühlen besonders nah war und sie besonders stark gelebt hat. Also sehr schlecht sich in bestehende Strukturen einfügen konnte und in diese bestehen und sich durchsetzen, sondern in erster Linie den Moment gefeiert hat und das Gefühl und diesen Nachgang ist. Er konnte in seiner Zeit, obwohl er sicherlich ein Sonderling war, damit sehr gut reüssieren. Ist das heute auch noch denkbar? Also in unserer Welt, in der wir doch ziemlich gut organisiert sein müssen und sehr pragmatisch, auch erlebe ich nicht wenige von den künstlerischen Stars als sehr gut strukturiert und extrem gut funktionierend, auch in einer Industrie, weil sie die ja sich auch an die Kunst inzwischen ranknüpft. Ist das denkbar, dass ein Mensch wie Rilke heute so eine Karriere macht oder wäre der eher prädestiniert für die psychiatrische Anstalt?
Also der hat nichts anderes gemacht, wenn man seine Biografie genau ansieht. Ich habe es ja vorher schon kurz angesprochen, der war vernetzt auf allen gesellschaftlichen Ebenen, hatte einen Draht zu reichen Damen, zu reichen älteren Damen meistens, war intelligent, also hübsch war er nicht unbedingt, zumindest meiner Auffassung nach. Ich habe mich dann öfters gewundert, auch wenn man so die Biografien liest, dass er so erfolgreich war. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber also er hat durchaus das Surfen in diesen gesellschaftlichen Bereichen für seine Karriere beherrscht, meiner Meinung nach. Der wusste schon, was er tut.
Ja. Ich finde es eine sehr schwierige Frage. Ich könnte mir schon vorstellen, also ich könnte es mir in beide Richtungen vorstellen heute. Also ich glaube, dass auch da gerade in der heutigen Zeit sehr viel Glück dazugehören würde, so wahrscheinlich auch damals schon. Und aber schon auch das mit, wie du jetzt auch gesagt hast, mit der, wenn er so vernetzt war und sowas, das glaube ich ist heutzutage ja auch wahrscheinlich wichtiger denn je. Und wenn er diese Fähigkeit hatte und das aber ja auch die Leute auch heutzutage das Besondere irgendwie noch lieben und wenn jemand irgendwie wie er dann besonders ist oder heraussticht und sich durch was abgrenzt von anderen, dass er da schon dann Potenzial zum Superstar auch heute hätte.
Ich glaube das auch. Ich stimme darüber ein, dass der schon clever war, dass er schon gut für sich gesorgt hat und ich glaube, er war ein Menschenfänger. Mhm. Dass er vielleicht die Menschen auch teilweise ein bisschen manipuliert hat für sich. Und das mit den Frauen, das dürfen wir jetzt gar nicht ansprechen, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, wie er mit den Frauen umgegangen ist und insbesondere mit der Clara Westhoff und so. Und ich glaube, dass er dadurch, dass er so vernetzt war und dass er sich so manieriert hat als der Einsame und der Verzweifelte und aber gleichzeitig gut für sich gesorgt hat, dieses, man könnte ja fast sagen, Bipolare so ein bisschen, aber das sind ja oft sehr charismatische Menschen und die auch anziehen und so. Von daher glaube ich, dass er das heute auch noch gut hinkriegen würde.
Wobei er interessanterweise auch viele Künstler gefördert hat, also die mit ihm unterwegs waren, also er war zwar ein Egozentriker, aber doch auch für andere da. Also das muss man schon, hat mich erstaunt eigentlich, wenn man sich näher beschäftigt.
Er hat immer diese vielen Facetten. Ja. Deswegen finde ich, man kann ihn gar nicht richtig greifen, weil er so alles hat, dieses, dieser Suchende einfach.
Ja. Ja.
Das greift es vielleicht sogar gut, dass er stets auf der Suche war und nie stehen geblieben ist, sondern immer weitergegangen und immer weiter sich geöffnet hat. Danke Ihnen herzlich fürs Bleiben, Ihnen für, oder euch besser gesagt, für diese Impulse, die ihr nochmal gegeben habt zu Rilke, und wünsche uns allen einen schönen und ab jetzt geruhsamen Abend.